beobachtbar, deren Aktivität eines bestimmten Lebewesens eben von Menschen. Und in diesem Lebewesen, in diesem Organismus, habe ich behauptet, gäbe es Dimensionen, die über diesen Organismus und überhaupt über alles Empirische, über alles Gegenständige hinausreichen. Das heißt, ich habe hier schon angekündigt dabei, dass wir ursprünglich und empirisch als Gegenstände, als Organismen existieren. Und dass das Wissen eigentlich dann eine Art von Fähigkeit oder Tätigkeit im Rahmen dieses Organismus ist. Und wenn mich nachher noch jemand gefragt hat, wie denn jetzt dieses Wissen zusammenhängt mit dem Körper. Prinzipiell bin ich eigentlich vom Körper schon ausgegangen. Wir sind Lebewesen, das Handeln lässt sich empirisch beobachten, wir müssen eine physische Aktion hervorrufen, damit wir sowas überhaupt Handeln nennen können. Und das Wissen, das aber hier mit eingeschlossen ist, das wir von der Rechtsmündigkeit her schon entwickelt haben, das geht über diese bloße Gegenständigkeit hinaus. Und auch das habe ich dann im Weiteren genauer hingewiesen. Also dieses Wissen muss seinem Inhalt nach immer, muss immer in Differenz zu seinem Inhalt stehen. Es kann nicht selbst bloß Inhalt sein, das haben wir anfangs gesagt. Weil der Inhalt ja von etwas gewusst werden muss. Und wenn diese Differenz nicht mehr da ist, dann wird der Inhalt nicht gewusst. Dann gibt es nicht Wissen von etwas. Also das Wissen kann nie selbst nur dieses gewusste Etwas sein. Weil ein gewusstes Etwas natürlich etwas anderes voraussetzt. Ohne ein Wissen gibt es kein gewusstes Etwas. Und wenn das zusammenfällt in eines, dann ist nur irgendetwas da, von dem wir nicht einmal sagen könnten, was es ist. Das ist nicht Wissen. In dem Moment, wo wir etwas wissen, distanziert sich unser Wissen zugleich auch schon von dem Inhalt, den es weiß. Also das Wissen geht nicht auf den Inhalt. Ist immer darüber hinaus, es hat immer auch eine Distanz zu diesem Inhalt. Wir haben dann die weitere Frage gestellt, wenn das Wissen sich so auf den Inhalt richtet, aus der Distanz gleichsam auf den Inhalt richtet, wieso weiß es dann oder wissen wir dann, dass das Wissen selber diesem Inhalt noch vorausgesetzt ist. Und das Wissen also sich immer nur auf den Inhalt richtet. Ich würde sagen, wir haben nur gewusste Inhalte von uns. Aber wir dürfen über das Wissen selbst eigentlich nichts wissen. Und da haben wir gesehen, prinzipiell muss das Wissen selber über sich als Wissen Bescheid wissen. Das Wissen ist kein Inhalt, den das Wissen vorfindet, sondern das Wissen ist etwas, das von sich selbst weiß, dass es einen Inhalt weiß. Also es bezieht sich auf sich selbst zurück. Es hat einen Inhalt und von diesem Inhalt her reflektiert es auf sich zurück. Es wendet sich auf sich selber zurück. Es weiß, dass es den Inhalt weiß. Also am Inhalt, und wenn es ihn dann hat, dann kann es auch auf sich selbst reflektieren. Dann kann es sich auch selbst wissen. Und wenn es einen Inhalt hat, dann kann es eben sofort sich selbst wissen und nicht anders. Anders kann es nicht von sich wissen. Es ist nicht bloßer Inhalt. Und es ist eben die übergeordnete Einheit aller seiner Inhalte. Wir müssen ja bedenken, dass das Wissen nie bloß einen einzelnen Inhalt hat, sondern dass es diesen einzelnen Inhalt, in dem es ihn unterscheidet, immer auch anderes bezieht. Das ist ein bestimmter Inhalt unter vielen anderen Inhalten. Sowohl räumlich als auch zeitlich die mannigfaltigsten Unterschiede und Abgrenzungen. Und das Wissen selbst ist die übergeordnete Einheit aller seiner Inhalte, die es in sich dann aufeinander beziehen kann. Wir haben gesehen, durch diese reflexive Struktur des Wissens macht es in sich selbst, Herr Steiner, jetzt haben wir keinen Platz mehr.
Das war ich auch.
Vielleicht
noch
ein bisschen, also da, wenn es da rüber ist,
da ist es ein Platz.
Ja,
achso,
die Wappen sind ein Schock.
Ja, das ist um eins rein.
Ja.
man sollte es nicht haben.
Aber das ist gut. Aber ich glaube, Sie waren doch früher nicht gespielt.
Nein,
aber
ich glaube,
also, Entschuldigung für euch.
Also wir haben gesehen, das Wissen, indem es sich weiß als Wissen von einem Inhalt, macht es in sich selbst den Unterschied von Wissen und Inhalt. Es unterscheidet sich ja als das, was der Inhalt weiß. Und damit bestimmt es sich auch an dem Inhalt. Ne? Das ist genau das Wissen eben von diesem Inhalt. Und das weiß es in sich. Ne? Es macht also in sich selber jetzt den Unterschied zwischen einer ganz spezifischen Art von Inhalt, das Wissen selbst. Das Wissen wird sich sein eigener Inhalt. Und dann Bezug auf andere Inhalte. Das ist das Wissen von diesen und jenen Ereignissen oder empirischen Begebenheiten. Ne? Also das Wissen wird ein Inhalt spezifischer Art, das sich selber dann unterscheidet von den ursprünglichen Gegenständen, die es weiß. Es unterscheidet dann in sich eben die Vorstellung und den Gegenstand. Das eine ist das Wissen, und das Wissen bezieht sich auf den Gegenstand, der ist außerhalb der Vorstellung. Oder es unterscheidet das Wort vom Objekt. Oder es unterscheidet das Psychische vom Physischen. Gibt sich eine ganz bestimmte Art von Inhaltlichkeit. Oder eben überhaupt ein inhaltliches Bewusstsein im Unterschied zu dem bewusst gewordenen Inhalt. Also diese Differenz wird damit ausgemessen im Wissen selber. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, den ich einleitend jetzt kurz schon angedeutet habe, nämlich, dass das Wissen, weil es immer Wissen von etwas sein muss, also man könnte auch anders sagen, weil es etwas anderes braucht, worauf es sich beziehen muss. Deshalb muss es ursprünglich einmal Wissen von einer Unmittelbarkeit sein. Von unmittelbaren Qualitäten. Von dem, was wir in der Sinnlichkeit erleben oder was wir in unserem Körper empfinden und fühlen. Also das Wissen muss einmal einen Inhalt haben, an dem es überhaupt irgendeine Bestimmung gewinnen kann. Weil es sich eben auf etwas anderes beziehen muss. Ja? Deshalb braucht es auch einen Körper. Weil diese ursprünglichen Qualitäten findet es nur im eigenen Körper. Ja? In diesen unmittelbaren Inhalten, die uns von der Sinnlichkeit her und vom Gefühl her immer schon mitgegeben sind, die wir immer schon mitbringen. Ja? Die sind uns nur in uns selbst bewusst und die können wir auch nicht durch Worte anderen mitteilen, sondern die können wir nur in uns selbst erleben. Das ist der ursprüngliche Inhalt. Und ohne diesen Inhalt kann das Wissen überhaupt nicht sich selbst bestimmen, der Inhalt. Daher muss es immer auch einen Körper haben. Aber es versammelt eben dann viele von diesen unmittelbaren Qualitäten in einer Allgemeinheit in sich, ne? Indem es eben nicht im einzelnen Augenblick stehen bleibt, sondern viele Augenblicke zusammenfasst, viele Eigenschaften zusammenfasst. Und so gewinnt es eine Allgemeinheit, die sich dann in Worten und Begriffen ausdrückt. Eine Allgemeinheit, unter die immer vieles Verschiedenes fällt, oder Gleichartiges, das sich ineinander hält, auf einen Nenner bringen lässt. Also prinzipiell drückt das Wissen seine Allgemeinheit dann in Worten und Begriffen aus. Und weil es über diesen Inhalten auch wieder drüber steht, kann es diese Worte und Begriffe auch wieder miteinander verbinden, zu neuen Worten, zu übergeordneten Worten vielleicht, und das Ganze schließlich in ein sprachliches Netz bringen. Die Sprache ist somit der Ausdruck der Allgemeinheit des Wissens selbst. Aber ursprünglich beginnt es einmal mit den unmittelbaren Qualitäten, die wir körperlich erleben. Und diese Sprache ermöglicht es uns dann eben mit allgemeinen Begriffen über Einzelnes zu sprechen. Natürlich können wir das Einzelne nie in dieser völligen Unmittelbarkeit fassen. Es bleibt immer ein Rest, der sich sprachlich nicht einholen lässt. Aber prinzipiell können wir uns dann einigen auch mit anderen auf allgemeine Termini, weil wir mit unserem Wissen immer schon in der Allgemeinheit drinnen stehen. Also es beschränkt sich das Wissen in der Form der Sprache nicht bloß auf die Einzelperson, sondern bezieht gleich viele Personen, die dieselbe Sprache sprechen, mit ein. Wir können uns verständigen, wir können kommunizieren, wir können über alles sprachlich Austausch pflegen, was sich überhaupt in dieser Allgemeinheit der Reflexion fassen lässt. Also in der Weise, dass das Wissen am Inhalt sich selbst gebunden hat. Das Wissen ist das Allgemeine, am Inhalt selber wird es dann zu einem spezifischen Inhalt und das ist immer ein Sprachenbegriff. Ein allgemeiner Inhalt, ein Inhalt als Zeichen für anderes. Kann durchaus auch anschaulich noch sein, muss nicht unbedingt in Worten formuliert werden. Das können auch Zeichen sein, die vieles andere bedeuten, auf anderes verweisen. Aber prinzipiell sind das alles schon Allgemeinheiten, die wir verstehen müssen. Ne? Wo das Wissen sich auf sich selbst beziehen muss und sich selbst erkennen muss. Ne? Auch über die Personengrenzen hinweg. Und so wird das Wissen ein Verständigungsmittel für alles allgemein Reflektierte, auch über zum Beispiel Rechtsgesetze. Ne? Umgekehrt sind wir ja von der allgemeinen Verbindlichkeit, von den allgemeinen Sollensätzen des Rechts zu dieser Reflexivität unseres Wissens aufgestiegen. Wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen, haben noch eine übergeordnete Dimension ausgelotet, die in diesem drinnen steckt, nämlich indem es weiß, dass es seinen Inhalt weiß, ne, indem es auf diese Weise sich selber fasst und zu einem Inhalt für sich selbst macht, ist es all diesen Inhalten auch immer noch vorausgesetzt. Ne, als das Wissen. Es ist nicht nur Wissendes von dem unmittelbaren Inhalt, den es einmal hat, es ist nicht nur Wissendes von den Worten und Allgemeinheiten, zu denen es sich selbst verinhaltlicht, sondern es ist immer auch noch Wissendes von sich als Wissendes. Es kann immer noch höher reflektieren darauf, dass es selbst vorausgesetzt wird. Und wenn ich das so formuliere, dann ist das auch schon wieder ein Inhalt geworden und es ist vorausgesetzt, dieses Denken und Wissen selbst von diesem Inhalt. Ich kann also prinzipiell den Wissensakt als solchen nicht einholen, sprachlich. Der bleibt immer vorausgesetzt. Auch wenn ich darüber reflektiere. Also das Wissen lässt sich nicht einmal zu dieser spezifischen Art von Inhaltlichkeit machen, für es selbst, jedenfalls nicht vollständig. Es geht nicht auf in seiner sprachlichen Bestimmtheit, in seiner konkreten Allgemeinheit, sondern ist auch aller Sprache noch vorausgesetzt. Und deswegen haben wir gesagt, weil dieses Wissen, der auch der Sprache noch vorausgesetzt ist, ist es auch möglich, von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Wir können also unmittelbar diesen Übergang leisten. Wir brauchen keine vermittelnde Sprache zwischen den anderen beiden Sprachen, sonst hätten wir einen unendlichen Regress der Vermittlung. Also das Wissen lässt sich nicht vergegenständigen, weder jetzt empirisch zu einem empirischen Gegenstand machen, noch oder nicht einmal zu einem begrifflichen Gegenstand. Selbst da gibt es Grenzen der Vergegenständigung oder der Verinhaltlichung des Wissens. Und schon überhaupt nicht lässt sich daher das Wissen, habe ich noch kurz darauf hingewiesen, reduzieren auf körperliche Vorgänge. Also wenn wir sagen, wir beobachten in einem Menschen, in seinem Gehirn und zentralen Nervensystem das Wissen selbst. Das ist völlig Illusion. Wenn das Wissen dann nur Gegenstand für die beobachtende Position ist, Person, oder diese Gehirnvorgänge sind ein äußerer Gegenstand, sind ein empirischer Gegenstand geworden. Für ein Wissen, die untersuchende Person hat jetzt diesen Gegenstand im Wissen, aber die untersucht ihr eigenes Wissen gerade nicht. Sie untersucht nur das Wissen einer anderen Person. Und wenn sie es in dieser Distanz, in dieser empirischen Distanz versucht, dann hat sie auch immer eine empirische Gegenständigkeit vor sich. Aber nie diese subjektive Qualität des Wissens, des Vorstellens, diese Bewusstseinsqualität. Die ist immer nur da für das Subjekt selbst. Das Wissen, das sich in einer Person selber weiß. In der Weise lässt sich es fassen. Wenn wir es zum Gegenstand machen, das Wissen eben als Körper, als Gehirn und so weiter, dann ist es nicht mehr Wissen. Und wenn es eben dann Wissen ist, dann ist es nur ein Gegenstand für sich selbst, selbstreflexiver Gegenstand und nicht mehr ein empirischer. Also in einer Person, ich komme nochmal darauf zurück, das Wissen ist immer in einer Person verankert und nur in der Weise liegt es vor, in einer Person, die sich eben selbst weiß, die ihre eigene Unmittelbarkeit weiß, ihre eigenen unmittelbaren Qualitäten und zugleich auch noch darüber hinaus ihr eigenes Wissen weiß. Diese Form der Existenz können wir dann auch am besten mit Ich bezeichnen, mit dem Terminus, der diese Selbstreflexion ja ausdrückt, auch diese Stufen der Selbstreflexion in sich enthält. Als Ich repräsentiert jede einzelne Person, haben wir gesagt, die Menschheit insgesamt. Weil diese Selbstreflexion charakteristisch ist für Menschsein. Nur über diese Selbstreflexion kommen wir auch in alle die Probleme hinein, die uns zum Beispiel in der Rechtsphilosophie betreffen. Und auch in anderen Bereichen. Man könnte sozusagen selig die Menschen, die sind dann in diesen Problematiken sind nicht Menschen, die solche Probleme nicht haben, weil ihnen die Reflexionsstufe fehlt. Oder eben die Tiere, die insofern noch im Paradies leben und solche Probleme nicht haben können.
Ja, bitte. Ja, also Wissen ist der unendlich erweiterbar.
Ja, ja.
Aber
ja,
in keinster Weise reduzierbar.
Ja, 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 ja. Kann man auch sagen, es kann sich immer wieder neue Inhalte schaffen und kann immer auch die Inhalte noch einmal reflektieren. Und kann sich auch selbst immer wieder verinhaltlichen, bleibt sich immer wieder vorausgesetzt. Es kann im Inhalt nie eingeholt werden. Das ist eine, wie Sie sagen, das ist unendlich, das ist dann die Konsequenz daraus. Oder wie der Professor Geindes formuliert, manchmal, der Mensch ist unendlich lernfähig. Prinzipiell, es gibt keinen Inhalt, der ein für alle Mal sagt, ich bin der Letzte. Mehr kannst du nicht wissen. Ne? Man kann immer wieder darüber hinaus reflektieren. Sei es empirisch oder sei es, was die Voraussetzungen sind. Ne? Und letztlich, ganz formal, kommen wir dann in diese unendliche Selbstvorausgesetztheit des Wissens rein. Ne? Gut, soweit haben wir letztes Mal diskutiert. Geht noch einmal kurz die Hinweise für die Prüfung, beziehungsweise für die Anrechenbarkeit dieser Lehrveranstaltung. Es ist nach den Dimensionen des Wissens einmal geklärt, dass sie über alle empirische Vergegenständigung hinausgeht. Ich wende mich jetzt noch der anderen Dimension zu, wie ist es mit der Wertsetzung des Menschen. Das Wissen, würde man sagen, ist eine neutrale Stellungnahme zur Welt, ne? Aber wir verhalten uns nicht bloß so neutral, sondern wir setzen Prioritäten, wir setzen irgendwelche Werte, wir nehmen das eine wichtiger als das andere. Ne? Und hier scheint es, dass das Ich eben durch seine Bindung an den Körper und als physisches Lebewesen schon in gewissem Sinn seine Werte gegenständlich an sich hat. Ne? Nämlich mit diesem Körper. Der Körper zwingt anscheinend das Individuum, das Ich, bestimmte Tätigkeiten auf bestimmte Ziele hinaus. Ne? Wir haben eben im Ich als Organismus unsere Bedürfnisse, unsere Triebe und diese konfrontieren den Körper immer wieder mit Zwängen, die in eine bestimmte Richtung gehen. Er soll so und so haben. Er soll das und das ausüben. Er soll diese oder jene ganz präzise, zielgerichtete Aktivität durchführen. Es scheinen also diese Zwecke in uns bereits vorgegeben zu sein, körperlich. Wir können uns vom Körper nicht distanzieren, in der Weise distanzieren, dass wir sagen, wir haben überhaupt keinen Körper mehr, wir brauchen keinen mehr, sondern das Wissen ist gebunden an einen Körper, es ist nur wirklich in einem solchen Körper. Und da gibt es eben dann die Tendenz zur Selbsterhaltung, die vom Körper her vorgeschrieben wird, oder eben die Tendenz zur Vermeidung von Unlust und zum Gewinn von möglichst viel Lust, also das Lustprinzip, das scheint in unserem Körper schon enthalten zu sein, das scheint uns irgendwie aufdiktiert zu werden. Und das sind eben dann Werte, für die das Ich selber sich einsetzen soll, für die seine Handlungen dann als Mittel angesetzt werden können. Auf das hin soll es tätig werden. So dass wir der Ansicht sein könnten, allein schon durch unsere physische Existenz sind wir für uns selbst ein Wertgegenstand. Also nicht bloß eine Tatsache, sondern eine Wertsache. Oder sogar, könnte man sagen, schlechthin der Wert. Einfach weil wir organisch existieren, streben wir danach, diesen Körper zu erhalten und möglichst angenehm zu erhalten. Aber das ist natürlich nur die eine Seite. Das gehört auch mit in diese Unmittelbarkeit hinein, von der ich gesprochen habe, in diese unmittelbaren Qualitäten, die wir in unserem Leben haben. Wir als reflexive Wesen sind ja nicht nur Körper, sondern wir sind wissender Körper. Wir wissen von uns als Körper, aber wir wissen auch noch von unserem Wissen. Also wir wissen hier eine allgemeine Dimension von unserem Körper aus. Das Wissen steht immer in Distanz zu seinem Gegenstand. Der muss es, wenn es sich selber weiß als Körper, auch eine Distanz zum eigenen Körper haben. Mit dieser Distanz muss ich irgendwie auswirken. Ich unterscheide hier zwei Ebenen der Auswirkung. Einerseits reagiert das Ich üblicherweise, vielleicht reagieren wir als Menschen, sehr selten nur ganz spontan. Sondern wir bringen die Reflexion mit und diese Antriebe, die uns in eine bestimmte Richtung lenken wollen, werden in die Allgemeinheit unseres Wissens eingebaut. Wir wissen davon. Wir sind uns bewusst, dass ein bestimmter Antrieb da ist, dass wir das oder jenes tun können oder vom Körper her sollten. Das Wissen hat aber einen viel weiteren Horizont. Es geht nicht auf im augenblicklichen Bewusstsein, im augenblicklichen Zustand. Sondern diese Handlung, die uns der Körper hier aufdrängen will, die wird im Wissen jetzt eingebaut in den gesamten Lebenszusammenhang, den wir bisher schon erfasst haben. Also in unsere gesamte Lebenserfahrung, in die Allgemeinheit dessen, was uns überhaupt bewusst ist. In all diese Zusammenhänge, die wir kennen, in der Natur, in der Gesellschaft, in der Geschichte und so weiter. Und von dort her überprüfen wir dann, ob diese spontane Handlung auch wirklich sinnvoll ist oder nicht. Wir können es nicht einfach nur so tun. Manchmal passiert das schon, dann kommt oft die Reue im Nachhinein oder wir sind ganz erschrocken, was wir jetzt getan haben. Manchmal ist es auch gut gegangen, wir brauchen keine Reue. Aber prinzipiell ist die Möglichkeit immer da, dass wir einhalten und erst überlegen, wie wir diese Aktivität jetzt beantworten können, ob wir jetzt unseren Hunger stillen sollen oder später und so weiter. Ne? Unter welchen Umständen, ob wir durch die Scheibe eines Bäckers einfach durchgehen oder ob wir lieber durch die Türe hineingehen und das Brot käuflich erwerben. Also verschiedenste Möglichkeiten. Es ist nicht mehr unmittelbarer Antrieb, sondern wir verwandeln das, was vom Körper unmittelbar gefordert wird, in Möglichkeit. Ja, es gibt eine ganze Fülle von Möglichkeiten, mit diesen Bedürfnissen, Antrieben umzugehen. Durch die Reflexion. Ja, weil die Reflexion eben diese Art von Allgemeinheit enthält und unseren unmittelbaren Zustand in einen großen Zusammenhang einbaut und von dort her auch relativiert. Zugleich ist uns damit aber auch bewusst, dass wir im Vorhinein gar nicht sicher wissen können, welcher Weg jetzt auch im Sinne dieser Anforderungen des Körpers am sinnvollsten zu nehmen ist. Welcher Weg führt jetzt wirklich zur Befriedigung dieser Bedürfnisse oder auch zu irgendeiner zur Erfüllung von irgendwelchen übergeordneten Interessen? Welcher Weg ist der Königsweg? Auf welchem Weg erreichen wir das Ziel? Wie sollen wir uns selbst als Organismus so einsetzen, dass auch wirklich dieses Ziel erreicht wird? Was ist die zweckmäßigste Handlung? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber wir wissen es nie genau, welche die richtige ist. Es können immer auch sehr gefährliche Möglichkeiten dabei sein. Wir wissen nicht genau, was dabei rauskommt. Natürlich kann es sein, dass wir die Situation relativ gut kennen, dass wir schon einigermaßen die Zusammenhänge und die Wirkungsweise der Gegenstände kennen, dass wir uns die Folgen einer Handlung ziemlich genau ausmalen können. Aber trotzdem ist das Gelingen nie garantiert. Und das ist uns auch immer bewusst. Nämlich deswegen, oder kann uns bewusst werden, wir müssen es nicht unbedingt ausschlachten, dieses Wissen, aber prinzipiell von der Reflexion her können wir uns das immer bewusst machen, können wir es immer weiter vorantreiben. Es ist uns auch bewusst, dass unser Wissen selber immer eingeschränkt ist, dass unsere Macht eingeschränkt ist. Mit der Selbstreflexion ist auch verbunden, dass wir unsere eigenen Schwächen kennen. Und wir wissen, dass die Welt nicht bloß in dem besteht, was wir von ihr wissen, sondern dass es darüber hinaus noch alle möglichen Zusammenhänge, Gegenstände gibt, dass hinter dem, was wir wahrnehmen, noch was anderes ist und dass wir nie alles zusammen erfassen können. Alle diese Einflüsse, die hier zusammenspielen und denen wir in unserem Handeln ausgesetzt sind. Also diese Schwäche ist zugleich mit der Reflexion bewusst und hängt unser Handeln. Ich nenne dieses Bewusstsein, das wir da erwerben durch die Selbstreflexion, das Risiko der Mittel. Es ist immer riskant, die Mittel einzusetzen oder sich selbst als handelnden Organismus auf ein bestimmtes Ziel hin einzusetzen. Und dieses Risiko kann uns vom Handeln abschrecken. Das ist also immer die eine Auswirkung, die eine Hemmung, die uns im Handeln durch die Reflexion ereilen kann. Es gibt aber noch eine andere Ebene. Und das ist die Fragwürdigkeit des Zieles, das wir jetzt einmal als selbstverständlich vorausgesetzt haben. Das Ziel war vom Körper her Selbsterhaltung, Lustgewinn, Minimierung von Unlust, Vermeidung von Schaden. Das war spontan gleichsam oder selbstverständlich das, womit unser Körper uns unter Druck setzt. Das möchte er haben und das treibt uns an. Möglichst großer Lebensgenuss, könnte man auch sagen. Dazu müssen wir es eben auch erhalten. Und wenn wir die Sache etwas zuspitzen, dann bedeutet das, dass wir unseren eigenen Leib, indem wir eben die Lustempfindung haben, unseren eigenen Leib, sofern er ganz vereinzelt nur für uns selbst da ist, als obersten Sinn und Zweck unseres Handelns ansetzt. Das ist uns selbst als leibliche, lustempfindende Wesen, dass es uns selbst möglichst gut geht, in dieser Hinsicht. Und damit ist verbunden, wenn wir den eigenen Körper in der Weise aufwerten, dass wir alles andere gegenüber abwerten. Dass alles andere nicht Zweck sein soll, sondern nur Mittel. Die Außenwelt insgesamt, die anderen Menschen, die Gesellschaft, was immer vorhanden ist, soll von diesem Standpunkt aus nur Mittel für unser Lustempfinden sein, für möglichst viel Lust. Für uns als Einzelperson. Diese praktische Haltung nennen wir natürlich den Egoismus. Der Egoismus steckt in voller Probleme, wenn man genauer betrachtet. Ich dürfte jetzt nicht verwechseln, dass die unmittelbaren Antriebe als solche, die sind noch nicht egoistisch, sondern die sind einfach faktisch vorhanden. Sondern wenn wir diese unmittelbaren Antriebe und ihre Ziele als obersten Wert und Ziel unseres Handelns zulassen, gelten lassen. Also es ist immer eine reflexive Ebene noch mit eingezogen beim Egoismus und eine Wertschätzung. Dass wir diese Wertschätzung auch wirklich gelten lassen. Aber wenn wir in dieser Weise uns entscheiden, beziehungsweise diese Wertschätzung akzeptieren, dann heißt das, dass wir zwar subjektiv für uns selbst in dieser Vereinzelung zum obersten Zweck machen können, dass das aber sich nicht auswirkt auf die Umwelt in derselben Weise, dass deswegen, weil wir uns zum obersten Wert machen, uns niemand anderer oder nichts anderes zum obersten Wert macht. Das ist eine bloß subjektive Haltung. Also die anderen Menschen werden nicht deswegen uns als Zweck akzeptieren, weil wir uns selber zum Zweck machen. Oder die Natur wird sich auch nicht in dieser Weise darum kümmern. Also der Anspruch, ich selbst in meiner Vereinzelung bin oberster Zweck, alles andere ist nur Mittel, ist völlig illusionär. Diesen Anspruch kann ich eigentlich nicht realisieren, weil es so nicht ist, weil sich ringsherum alle anderen nicht darum kümmern. Beziehungsweise negativ, könnte man auch sagen, Widerstand leistet. Also wenn ich andere Menschen zu offensichtlich mit meinem Egoismus konfrontiere, und ich sage, ihr seid alle nur Mittel für mich, dann werden sie entsprechend Gegenmaßnahmen erreichen.
Ja. So wie Sie das jetzt formuliert haben, hört sich das so an, als ob quasi die Ausgangssituation vom Körper eben die wäre, dass wenn wir nichts dagegen tun, dass dann quasi das dazu führen wird, dass wir uns selbst den absoluten Wert setzen. Oder meinen Sie so, dass das eine der Möglichkeiten ist? Also betrachten Sie das als aktive geistige Leistung eben?
Da müssen wir erst noch genauer nachgehen. Ne? Das ist einmal ein Einstieg. Okay. Das ist einmal das, was wir woanders ansetzen können. Ne? Das wird sich nicht verändern müssen. Wir kommen ja jetzt schon ins Problem. Ne? Erstmal zeigt sich, dass es nur so ist. Ne? Ich kann es gar nicht wirklich realisieren. Es ist nicht so, dass die anderen zum Mikro degradiert werden, nur weil ich selber schlecht bin. Ne? Wird sich noch fortsetzen, die Problematik. Ne? Ist einmal ein Einstieg. Ja? Also wenn wir diesen Widerstand provozieren, auf ungeschickte Weise, ne, und die anderen vor den Kopf stoßen mit unserem Egoismus, dann werden wir mehr Schaden haben davon als Nutzen. Das ist ganz klar. Ja? Und es ist in sich selber schon ein Nachteil, wenn wir teilweise versuchen würden, diese Haltung durchzudrücken. Und wir sind ja als dieses egoistische Wesen, als dieses lustempfindliche Wesen, immer auch mögliches Mittel für andere Menschen. Also nicht nur, dass wir die anderen Menschen als Mittel heranziehen wollen, oder auch die Gesellschaft als möglich, zum Beispiel auch das Recht, sondern wir selbst sind ja ein bestimmter, begrenzter Organismus, der sich als Mittel einsetzen lässt. Und wir sind reflexive Wesen, wir können auch von anderen Menschen in der Weise beherrscht und herangezogen werden. Also es ist nicht so, dass wir allein Zweck sind und alles andere ist Mittel, ganz im Gegenteil. So wie wir uns hier zum Zweck erheben, in dieser Hinsicht, sind wir zugleich Mittel. Ja? Mögliches Mittel, aber sehr oft auch wirkliches Mittel, und nicht nur für andere Menschen, auch für irgendwelche Naturwesen. Ja? Denken Sie an fleischfressende Tiere. Oder eben die übrige Natur kümmert sich gar nicht um diese Werte zum Zweck setzen. Ja? Also das Wetter zum Beispiel, das wird sich kaum darum kümmern, ob ich jetzt meinen Lustempfinden nach Sonne haben will oder Regen haben will. Ja? Also prinzipiell, dieser Anspruch ist subjektiv und illusionär. Lässt sich nicht durchsetzen. Ist in sich auch widersprüchlich, weil das, was hier zum Zweck erhoben wird, prinzipiell auch Mittel. Ja? Und dessen sind sich die egoistischen Wesen ja auch immer bewusst. Wenn jemand egoistisch vorgeht, ist er oder sie zumeist vorsichtig. Weiß schon, dass das die anderen provoziert. Weiß schon, dass die Natur darauf nicht eingeht. Man muss sowohl die Naturgesetze berücksichtigen, als auch die Einstellung der anderen Menschen berücksichtigen, um dann vielleicht hinterrücks irgendwo zu seinem Vorteil noch zu kommen, zu diesem egoistischen Ziel zu kommen. Aber, bitte?
Ist das nicht nur eine Verkomplizierung des Egoismus? Weil ich meine, so ja. Ich kann nicht egoistisch handeln. Auch wenn ich einem anderen Menschen...
Das tut es mir leid. Das geht schon. Wir müssen die Ebenen erst ausdrücken.
Ja, aber irgendwann, ja. Wenn ich einem anderen Menschen helfe, tut mir das selber gut.
Ja, aber Sie müssen mit einbeziehen, dass Sie selbst sich als Mittel, als Zweck und alle anderen als Mittel betrachten müssen. Das ist die zugespitzte Betrachtungsweise des Egoismus. Ja? Wenn Sie für jemand anderen in uneigennütziger Weise etwas tun, nicht mehr Egoismus. Es gibt eine höhere Ebene des positiven Empfindens. Ja? Darum habe ich das zugespitzt. Das ist erstens mal mein Lustgefühl, das ich nur in mir empfinden kann, ja? Aber dann ist es auch der einzige Zweck.
Ja, aber eigentlich abstrahiere ich den Egoismus
damit. Sie meinen?
Ich setze ihn damit nur auf eine höhere Ebene und habe halt egoistischen Altruismus.
Auf das kommt es aber an, dass Sie ihn auf eine höhere Ebene setzen. Das ist ganz wichtig, dass Sie die anderen eben nicht nur, nämlich damit verbunden ist ja auch, dass Sie auf die anderen Rücksicht nehmen und dass Sie das dann einmal nicht tun, was Sie gerne tun würden. Und das ist wirklich für andere tun, nicht aus dem eigenen. Und wenn Sie dann aus dieser Negativität, ja, dass Ihre eigene Lust eingeschränkt wird, nur eine übergeordnete Lust gewinnen, scheinen voll zugestanden. Das ist eine ganz andere Ebene.
Ja, so ein alles auf Egoismus aufbauen. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Afrika fahre und vor mit den Kindern helfe oder so, ja, kann man das ja rein theoretisch auch so interpretieren, dass ich zum Beispiel das wegen, damit ich mir selber dann sagen kann, was ich für cooler oder nicht gehört bin.
Ja, ja, ja. Also, das kann natürlich sein. Ja. Das kann man von außen sowieso nicht genau beurteilen. Ja. Das können Sie in sich selber beurteilen. Ja. Und ich würde auch sagen, Sie sollten nicht zu skrupulös sein dabei. Ne? Das ist ja auch kein Problem, wenn Sie an der Hilfe für andere auch Lust haben. Ne? Wenn Sie das auch freut. Es geht darum, dass Sie die anderen als eigenständige Wesen mit einbeziehen. Und nicht abwerten zum Mittel. Es gibt ja auch Leute, die wollen mit Gewalt anderen eine Freude machen. Ne? Das gibt es ja auch oft, ne? Dass man so bemuttert und umsorgt wird, das geht einem schon auf die Nerven. Ne? Aber weil die anderen einen eben auch in dieser Hinsicht ganz raffiniert zum Mittel machen. Ne? Und auch, dass man mit Gewalt jetzt da auch die Frau über die Straße führen kann. Damit die Pfadfinder halt ihre gute Tat und Trachten sie auch. Also das geht genauso. Äußerlich ist das nicht exakt zu bestimmen. Das müssen Sie mit sich selbst ausdrücken. Ne? Ob Sie sich in der Weise überheben und die anderen nur zum Mittel. Ja. Da war noch ein Wortmeldung, hat Sie.
Ja, bitte. Ja, wenn ich zum Beispiel meinem Idealopfer, ist das ein Egoist.
Meinen Sie was? Meinen Sie?
Meinen Idealopfer, also ich habe eine.
Ja.
Ja, ist das eins oder nicht?
Also wir kommen noch zu einer anderen Ebene, da wird es dann auch weitergehen. Ne? Zu den Alternativen kommen wir. Es ist ja nicht alles nur egoistisch. Und wir kommen jetzt vor allem zu einer höheren Ebene, die auch dahinter steht, dass der Egoismus überhaupt ein Wert sein kann. Ne? Das Prinzip dieser Wertsetzung. Ne? Das ist natürlich auch in mir. Aber wir werden dann später noch darauf zu sprechen kommen. Wir müssen aber trotzdem einen Unterschied machen zwischen diesem Prinzip, das den Egoismus in Kraft setzt, und dem Egoismus selbst. Ne? Auch wenn beides in mir ist und wenn beides mich als Wert einschließt. Ne? Also habt noch ein bisschen Geduld, es klärt sich schon. Aber merken Sie sich, wenn es sich nicht entsprechend klärt, dann haken Sie wieder ein. Ne?
Dann wieder ganz klar. Ja. Egoismus ist für mich aber Selbsterhaltungstrieb. Also Selbsterhaltungszweck.
Ja, unklar.
So, denn als Altruist würde ich mich selbst vernichten.
Nein. Sie können dann das auch umdrehen. Ne? Wenn Sie selber Egoismus abwerten und so also problematisch halten, dann gilt das auch für andere. Ne? Also Sie können nicht sich gegen andere oder andere ausspielen gegen Sie, sondern das Ziel ist, gemeinsam zu überleben.
Ja? Das ist aber letztendlich die Handlung des Egoismus. Man tut das ja
schon. Ja, wenn Sie egoistisch sind, dann schon. Ne? Aber ich zeige Ihnen auch die
Probleme. Ja, nicht ich egoistisch bin, sondern wir alle müssen egoistisch sein. Ich meine das im Sinne des Selbsterhaltungszwecks. Wenn wir ständig die anderen vor uns stellen, haben wir keine Existenzmöglichkeit.
Wieso? Die anderen kümmern sich ja auch um uns.
Ja, also die das zusammenarbeiten.
Sie kümmern sich schon um uns, ja. Aber zunächst mal um sich selbst.
Das würde ich gar nicht so sagen, dass das Ursprüngliche ist. Das ist eine Komponente in uns. Ne? Aber ob das die ursprüngliche Komponente ist, das kommt von unserem Zeitgeist her. Ich glaube immer, ursprünglich sind wir egoistisch. Die Kinder vielleicht in einer bestimmten Phase der Entwicklung, ne, wo sie so trotzig werden, ne, da kann man sagen, da beginnt jetzt ihr eigener Egoismus.
Ja, so war das Bewusstsein. Ne.
Aber es ist die Frage, ob man alles auf Egoismus reduzieren kann. Warten Sie mal ein bisschen, bis man die anderen
Dimensionen... Das wollte ich gar nicht. Ja? Ich meinte nur, dass es primär ist.
Es ist nicht primär. Primär ist nur, dass wir einen Körper haben und der bestimmte Anforderungen an uns stellt. Aber die Frage, wie wir uns zu diesen Anforderungen stellen, selber jetzt, ne, weil wir ja reflexiv sind, das ist eine andere Ebene. Ne. Primär ist, dass man einen Körper hat.
Ja, ja, aber ich muss ja nicht deswegen kein Egozent sein oder Egozentriker sein. Was wäre, das ist der Unterschied, weil egoistisch bin ich, weil ich mir selbst so wichtig bin, überleben zu wollen.
Ja, es gibt ja genügend Situationen, wo Menschen auf ihr Leben verzichten. Was ist mit denen? Spinnen die
einfach? Naja, die Spinnen den Lebenswillen betreffend aber auf jeden Fall.
Ja, wenn sie natürlich das, der Egoismus das Maß aller Dinge sagen, dann ist alles andere verrückt, ne, was nicht egoistisch ist. Das stimmt schon. Ja.
Das kann man auch anders sehen.
Aber zuerst einmal ist das ein neutraler Ausgangspunkt, den wir vorfinden. Wir haben einen Körper, der seine Ansprüche stellt. Und jetzt gehen wir mal damit um. Jetzt haben wir auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich zeige jetzt zuerst einmal auf, welche Problematik damit verbunden ist, wenn wir der Ansicht sind, dass das jetzt auch schon das oberste Ziel ist. Ich sage damit nicht, dass Sie das nicht weiterhin pflegen können, diese Art. Ich bin ja ruhig weiter egoistisch, denn ich weiß sie nur noch.
Ich komme gar nicht so egoistisch
vor. Ja, ist das? Ja, das ist schon gefunden.
Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig sage ich. Denn der reine, der pure Egoismus, ja, wäre ja auch die Selbstvernichtung.
Ja, eben. Es genau so, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Er lässt sich nicht durchführen. Ja. Er ist nicht praktikabel. Und daher müssen wir im Prinzip wenn wir den Egoismus gegenüber anderen Menschen durchsetzen wollen, vorsichtig sein und meistens uns auch verschleiern. Wir müssen unsere Absichten verheimlichen. Ja, wir müssen so tun als ob. Wir müssen oft genug anderen auch wirklich helfen oder andere unterstützen, damit wir auf Umwegen dann doch zu unserem Vorteil kommen. Weil wir im anderen Fall uns selber schaden würden. Die anderen gegen uns aufbringen würden. Also es ist höchst sinnvoll, dann die anderen sich zu verpflichten durch irgendwelche Zugeständnisse. Das können wir sehr gut brauchen. Also der Egoismus, weil er geradlinig nicht auf sein Ziel zugehen kann, muss sich verstecken. Er muss sich zurücknehmen. Er muss sich dauernd selbst einschränken. Den anderen Menschen gegenüber. Nur in wenigen Situationen kann man wirklich offen herausbrechen mit der egoistischen Haltung. Und natürlich eben auch der Natur gegenüber, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass die Natur nicht auf unsere egoistischen Wünsche eingeht. Ja? Wir müssen entsprechend mit ihr umgehen. Das ist einmal dazu muss man auch sagen, eigentlich die Zuspitzung jetzt dieser Problematik, dass wir für andere immer auch Mittel sein können, ist die, dass wir bei all diesen egoistischen Unternehmungen uns selbst als Mittel einsetzen müssen. Ja? Also genau in diesem Aspekt, den wir hier im Egoismus zum obersten Wert machen, in unserer Körperlichkeit, müssen wir uns zum Mittel machen. Ja? Wir müssen uns selber einsetzen. Wer soll denn für uns unsere egoistischen Absichten verfolgen? Ja? Das werden wir kaum delegieren können. Also hier sehen Sie, dass der Egoismus eigentlich in sich selber höchst problematisch ist. Aber natürlich, wenn es zu diesem Egoismus keine Alternative gäbe, dann müsste man sagen, okay, wir akzeptieren es aus. Ja? Weil es halt die einzige Möglichkeit ist, durch die Bindung unserer Reflexion an den Körper, ne, durch die einzige Möglichkeit, hier Werte für unsere Handlung, Zielrichtungen für unsere Handlung zu gewinnen. Dann müssten wir ihn also hinnehmen. Jetzt ist aber faktisch immer schon eine andere Alternative da. Ne? Also wenn wir überhaupt aufwachsen und heranwachsen, zu reflexiven Lebewesen, dann setzt das immer auch gesellschaftlichen Zusammenhang voraus. Und in der Gesellschaft gibt es nun notwendigerweise irgendwelche übergeordneten Werte, die den Egoismus einschränken. Die also eine umfassende, eine allgemeine Wertigkeit setzen, von der her der Egoismus zurückgedrängt wird. Ein allgemeiner Anspruch, der nicht bloß diese einzelne Person betrifft. Der allgemeine Anspruch wird in der Gesellschaft als Wert gepflegt, sehr oft auch durch komplexe Gedankengebäude argumentiert und zu einem gewissen gewissen Grad sogar begründet. Das sind dann richtige Systeme, von denen her die Werte dann ausgewiesen werden sollen. Also irgendwelche Voraussetzungen bleiben dabei allerdings immer unbewiesen. Das sind die sogenannten Ideologien, wie ich es nenne. Also irgendwelche komplexen Gedankengänge, komplexe Weltinterpretationen und Wertsetzungen, die argumentativ ausgewiesen werden sollen, die aber am Grund ihrer Argumentation immer etwas haben, was sie selber nicht mehr ausweisen. Also Religionen zum Beispiel oder in den Ismus, ein Rassismus oder Nationalismus oder Sozialismus. Ne? Irgendwelche Ismen oder Religionen sind solche komplexen Wertsetzungen, die aber trotzdem auf einer Basis aufruhen, die nicht mehr ausgewiesen ist. Wo also letztlich die Grundlagen dann hingenommen werden müssen oder sollen. In einer Art von Glauben. Aber solche allgemeinen Werte sind in der Gesellschaft immer zu finden. Sei es auch nur als Schein. Das muss nicht sein, dass die Menschen das jetzt wirklich glauben. Kann auch sein, dass sie nur vorgeben, sie müssen für den Egoismus. Aber es ist immer auch vorhanden. Diese Ideologien sind auf jeden Fall eine Alternative zum Egoismus. Und sie heben eben dieses einzelne Dasein des Menschen, das ja ohnehin dem eigenen Wissen nach auch veränderlich, vergänglich, sterblich ist, ja, dieses einzelne Dasein heben sie auf eine höhere Ebene und geben hier einen allgemeinen Sinn. Sodass also, wenn die einzelne Person jetzt zugrunde geht, stirbt, ne, trotzdem ein wertvolles Leben vorhanden. Das wäre im Egoismus, wenn ich Schmerz erleide und sterbe, dann ist das nur Negation meiner Position. Also die Ideologien beanspruchen sogar, den schlechthin gültigen absoluten Sinn zu geben. Denn die Einzelpersonen in eine solche absolute Dimension aufzuheben. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf einzelne Ideologien eingehen, sondern nur die Situation in den Menschen noch einmal ins Auge fassen. Wir haben prinzipiell mindestens zwei Möglichkeiten der Gesetzung. Nämlich Egoismus und irgendeine Ideologie. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ideologien. Wir können also auch zwischen den Ideologien noch wählen. Sodass wir immer vor einer Wahl stehen, wie wir uns praktisch orientieren. Welche Zwecke sollen die höchsten sein? Wonach sollen wir unser Handeln ausrichten? Und da alle diese Zwecke vom Egoismus über die verschiedensten Ideologien, die da einander konkurrieren, weil alle diese Möglichkeiten ja nicht bewiesen sind, daher stehen wir vor dem Problem, vor dem Risiko der Zwecksetzung. Das ist das zweite Risiko, das wir immer schon eingehen, wenn wir handeln. Also einerseits das Risiko der Mittel, weil wir nie genau wissen, ob unsere Handlung, die wir vollziehen, auch wirklich zweckmäßig ist. Das wissen wir immer erst im Nachhinein. Oder? Und das andere ist das Risiko der Zwecksetzung, dass es so viele verschiedene Sinnangebote gibt und wir nie genau wissen, welches eigentlich das Sinnvollste ist. Und beide Risiken können natürlich durch die Art, wie wir leben, durch die Reflexion, in der wir dauernd stehen, können uns zum Problem werden. Im Handeln, vor dem Handeln, das Bewusstsein von diesen Risiken kann unser Handeln überhaupt verhindern, behindern, untergraben unsere Aktivität. Und das Ich müsste also erst so lange nachdenken, bis es diese beiden Risiken durch Denken aus der Welt geschafft hat, ne? Um dann gesichert handeln zu können. Ne? Das ist ja beim Risiko der Mittel deswegen nicht möglich, weil wir alle möglichen Komponenten, die mit der Handlung verbunden sind, mit einbeziehen müssen. Alle physischen, alle psychischen, ne? Je nachdem, in welchem Bereich wir handeln, müssten wir alles wissen, das Zusammenspiel, die Auswirkungen, und erst dann, wenn wir das alles ausgedacht und ausgeforscht haben, dann könnten wir erst zu Handeln kommen. Also das ist schlicht unmöglich. Wir würden nie zum Handeln kommen, um im Gedanken vorweg schon das Risiko der Mikro auszuschließen. Diese Überwindung ist nicht möglich. Und beim Risiko der Zwecksetzung müssten wir vorweg schon den absoluten Sinn gefunden haben, ja, durch Argumentation. Ob das möglich ist, sei dahingestellt. Prinzipiell wird es aber sicherlich auch zu lange dauern, um vorher noch zu überlegen. Ja. Also wir müssten ja vorher schon irgendwelche Handlungen setzen, um unser Leben zu halten, bevor wir durch Reflexion dieses Risiko überwunden haben. Das ist also die Situation, in der wir stehen, einfach deshalb, weil wir reflexive Lebewesen sind. Einerseits haben wir da gewisse Ansprüche, die uns leiten sollen, andererseits kann die Reflexion das alles in Frage stellen und unterminieren. Die Reflexion ist ja immer wieder über sich selbst hinausreichend. Wir haben gesehen vorher, sie geht eigentlich ins Unendliche. Daher können wir prinzipiell hier auch unendlich lang reflektieren, bevor wir zu einer Lösung kommen. Oder anders gesagt, wir kommen nie durch Reflexion zu einer Lösung. Das Erstaunliche ist, dass man trotzdem handelt. Eigentlich, wenn wir nur diese beiden Komponenten in uns hätten, den Körper mit seinen unmittelbaren Ansprüchen und die Reflexion, die alles relativiert, dann dürfen wir auch nie zu einer wirklichen Aktion kommen, zu einer sinnvollen Tätigkeit. Aber so ist es nicht. Menschen haben immer die Handlung, Menschen handeln, Menschen werden immer handeln, ne? Solange sie überhaupt noch funktionsfähig sind. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Ne? Wir müssen in uns noch irgendetwas anderes haben, was die Handlung ermöglicht. Und diese Leistung können wir nicht den unmittelbaren Antrieben zuschieben. Ne? Das ist sehr wichtig, jetzt der Punkt. Sie dürfen nicht glauben, dass jetzt auf einmal in dieser problematischen Situation wir wieder zurückgreifen können auf die unmittelbaren Antriebe. Weil die sind ja gerade durch die Reflexion in Problematik geraten. Die Reflexion relativiert die ja. Wir können uns nicht reduzieren wieder aufs Tier. Das wäre eigentlich hier die Anforderung. Dass man wieder völlig spontan und unmittelbar handelt, ohne Reflexion. Das wäre kein menschliches Handeln. Sondern wir brauchen etwas, was über die Spannung von Unmittelbarkeit und Reflexion hinausgeht. Dass diese beiden Ebenen noch übersteigt und von dort her das Handeln möglich macht. Wir können diese Leistung aber auch nicht der Reflexion zuschreiben. Wie wir gesehen haben, die Reflexion hat überhaupt nur eine Relativierungskraft, eine Problematisierungskraft, aber sie hat keine Lösungskraft.
Also kann aufgrund dessen irgendwann so die Gleichgültigkeit entfalten.
Ja, das müssten Sie Ihrem Körper dann einmal erzählen, wenn er, sagen wir, drei Tage lang nichts gegessen hat. Dann müssten Sie gleichgültig werden. Vielleicht werden Sie es noch 10 Tagen. Das kann schon sein. Das ist mit Sinn machen. Ne? Also die Ansprüche des Körpers sind ja da. Die Gleichgültigkeit
oder Zwecksetzung relativiert sich damit. Total stark. Also diese Reflexion
über das Risiko. Ja, aber bloße Gleichgültigkeit ist zu wenig, weil sie brauchen ja ein Ziel ihres Handelns. Unser Ziel heißt, ich werte etwas mehr als was anderes. Das ist nicht mehr Gleichgültigkeit. Aus Gleichgültigkeit können Sie nur neutral handeln. Ja? Aber das heißt, Sie müssen alles tun oder nichts. Eine bestimmte Handlung folgt darauf nicht. Also das ist auch wichtig fürs Handeln, es muss einen Zweck, ein Ziel haben. Ne? Ja, bitte.
Ich muss ja dessen bewusst eigentlich, dass wenn wir am Ende keine Sinn würden, dass wir zu keiner Lösung kommen eigentlich.
Ja, ja.
Und ja, eben auch deshalb quasi jetzt zu einer praktischen Lösung kommen, die einfach jetzt, wir entscheiden uns jetzt einfach einmal.
Ja. Das würde ich schon auch sagen. Wir entscheiden uns jetzt einmal und denken nicht mehr länger drüber nach. Ne? Aber wenn wir das können, dann brauchen wir zusätzliche Instanzen. Ja. Ne? Das ist einmal klar. Das ist weder die Unmittelbarkeit entscheidungsfähig, weil das treibt uns einfach an, spontan. Ne? Noch die Reflexion, weil die unterminiert nur alles. Wir brauchen also eine übergeordnete Dimension, eine, die ich entscheiden kann. Ne? Das steckt in Terminus eh schon fast drin, das ist unser Wille. Ja. Wir brauchen außer der Unmittelbarkeit und der Reflexion noch einen Willen. Und dass überhaupt Handlung geschieht, ne, und wir handeln, beweist, dass wir einen Willen haben. Dass wir noch ein Prinzip in uns haben, das die Reflexion abbrechen kann, das darauf verzichtet, hier unendlich zu überlegen und vollkommene Sicherheit zu gewinnen, ne, sondern das entscheiden kann, dass wir dies oder jenes tun und dies oder jenen Wert gelten lassen oder neu setzen. Ja? Also darauf möchte ich hinaus. Wir brauchen einen Willen. Oder wir haben immer schon einen Willen.
Ja? Wille ist überhaupt Voraussetzung des Handelns.
Ja, genau. Wenn wir jetzt genau, ne, sonst kommen wir nicht zu einer Handlung. Ja? Wenn wir nur die beiden anderen Dimensionen hätten, würden wir in der Problematik stecken bleiben. Ne? Hätten wir noch nicht gehandelt. Also der Wille muss sich für bestimmte Zwecke entscheiden, obwohl ein Risiko der Zwecksetzung steht. Ne? Und er muss sich auch für bestimmte Mittel entscheiden, obwohl ein Risiko zur Mittel steht. Ja? Aber er kann sich eben ganz bewusst auch über diese Problematik hinwegsetzen. Einerseits kann er sagen, oder kann er überhaupt die Reflexion schon so einschränken, dass sie auf die Problematik gar nicht so gründlich stößt. Ja? Dass sie naiv bleibt, das geht eh alles, es ist selbstverständlich, machen wir das und jenes. Ja? Und andererseits, selbst wenn uns das voll bewusst wird, können wir uns mit dem Willen über die Problematik hinwegsetzen. Trotzdem. Ja?
Aber ist die unendliche Reflexion nicht selbst auch eine Handlung? Also wenn ich jetzt einfach nur da stehe und nachdenke, ist das ja auch
eine Handlung. Ja, in gewissem Sinn, ne, das ist auch eine Wahrheit. Ich kann jetzt weiterdenken oder ich kann abbrechen und was tun. Ne? Also muss ich auch entscheiden. Ja? In dem Sinne, aber das bewegt sich aber etwas in uns, ne, wenn wir denken. Das ist wieder die physische Grundlage für unser Denken. Ja? Aber genau, ne, also wir können uns dauernd auch vor der Alternative sehen, sollen wir weiter überlegen oder sollen wir jetzt die Reflexion abbrechen und uns mit dem zufrieden geben, was wir bisher erreicht haben? Ne? Also der Wille kann noch über die Problematik der Reflexion hinausgehen, muss sogar. Ne? Er steht noch über der Reflexion. Und das ist jetzt diese Seite in uns, die auch individuell ist, ne? Wir selber müssen es entscheiden, die aber gerade nicht unmittelbarer Antrieb des Körpers ist. Vom Willen her setzen wir die Werte und haben eben die Alternative, ob man Egoismus oder Ideologie wählt. Und nicht der Egoismus als solcher ist ausschlaggebend, sondern der ist eine Möglichkeit der Werte. Aber ich muss selbst entscheiden. Es ist mein Wille. Und ich entscheide mich auch für Altruismus und für irgendwelche religiösen Haltungen und so weiter und auch sogar für den Verzicht aufs eigene Leben. Und kann sagen, ja, ich habe eine Lust daran, ne? Aber es ist eine andere Wertsetzung, die der Wille hier vorgenommen hat. Es ist nicht mehr einfach bloß, nicht in meiner Lust, in meiner physischen, im Körper erlebbaren Lust, in der oberste Macht. Ne? Sondern ich verzichte auf meine Lust, ich verzichte auf mein Leben und trotzdem kann ich sagen, bin zufrieden mit der Sinnebene, die ich hier eingelöst habe. Ne? Das ist eine andere Stufe, andere Ebene. Ja?
Wenn aber hier wieder sich von meinem Willen unterscheidet. Ja. Wieso unterscheidet er sich? Ich meine, der muss ja nicht daherkommen.
Naja, ja, das ist wieder der Anknüpfungspunkt bei den Unmittelbarkeiten. Ne? Wir sind...
Das ist jetzt wieder der Körper.
Ja, freilich. Habe ich ja vorher schon gesagt, es gibt kein Wissen ohne Körper und es gibt keinen Willen ohne Wissen. Ne? Also der Wille schwebt jetzt auch nicht über dem Wasser, ne? Sondern das ist der Wille einer bestimmten Person. Und als solcher immer individuell.
Ja, aber hier gibt es einen sehr interessanten Aspekt. Wie ist es zum Beispiel mit den ungewollten Handlungen?
Ja, die, wenn sie, also man könnte sagen, so falsches Unbewusstes. Ne? Das wäre einfach. Oder ja, sonst. Also wenn etwas da ist, was wir bewusst als Antrieb erleben, ja, dann kann es noch so verschlungen sein und woanders woher kommen, wir spüren es. Ja? Das wäre etwas Verdrängtes, was wieder irgendwie auftaucht und uns unter Druck setzt. Ja? Wir nehmen also dazu Stellung. Es ist nicht unbewusst. Es wirkt sich ja auch. Es ist wirklich vollkommen unbewusst.
Dann wirkt es sich nicht aus. Nach dem
Handeln. Nein, schon während dem Handeln, bevor dem Handeln. Ja? Aber gewisse Probleme, Ängste zum Beispiel, dass ich nicht über einen großen Platz gehen kann oder so. Ja? Also das Unbewusste Freud zeigt halt dann, dass das von irgendwo herkommt. Ne? wenn sich es überhaupt nicht äußert, haben wir kein Problem damit. Da sagt der Freud, eine gelungene Verdrängung und Aufruhr.
Ich glaube, was der Kollege meint, ist, wenn ich, um jetzt ein blödes Beispiel zu nehmen, wenn ich auf der Straßenpartie gehe und auf eine Ameise steige und aber Ameise nicht vertreten will, dann habe ich davor keine Entscheidung oder sonst eine Überlegung gehabt.
Meine ist ja, ich kann nicht alles wissen. Ne? Also meine Entscheidung, genau, das ist auch eine bewusste Hand, denn ich wollte an.
Ja, ich habe mir gemeint, dass der Kollege gemeint.
Das ist keine verantwortliche Handlung. Ich kann verantwortlich handeln, nur wo ich Reflexion habe, wo ich Möglichkeiten habe und entscheide darüber.
Das wäre zum Beispiel
außerhalb des Rahmens meiner Reflexion, das mich nicht berührt, ist auch, dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Diesbezüglich ist es keine Handlung. So wie auch was im Körper sich so abspielt, welche Reflexe oder Blutkreislauf und so weiter. Ne? Ich kann dann zwar meinen Körper in bestimmter Weise behandeln und sagen, damit das Blut besser fließt, ne? Der Blutdruck höher wird, mache ich das und das, aber prinzipiell passiert es nicht. Ne? Also ich habe nur eine begrenzte Verantwortung. Nicht klar, also nur für das, was ich weiß und wozu ich bewusst Stellung nehme. Ne? Ja, bitte.
Kann die Perzeption stärker sein als der Wille?
Das hieße, die Handlung vollkommen zu unterminieren. Das würde sich so auswirken, dass ich in einer totalen Handlungskrise stecke und nicht mehr handeln kann. Ja? Weil die Reflexion immer nur Problematik macht. Alles nur in Frage stellt. Ja? Ich kann mich da nicht mehr entscheiden. Das kann vielleicht bei irgendwelchen Menschen vorkommen. Üblich ist es nicht. Ne?
Aber muss ich dann einen Faktor geben, der den Willen zum Willen macht, der sich über den Risiko stellt?
Ja, ich meine, es ist ja jetzt ein großes Rätsel, wieso der Wille das zustande bringt. Das würde uns dann noch weiter hinausführen in eine weitere Begründungsproblematik des Willens. Aber wir können es jetzt einmal als Faktum hinnehmen. Wenn wir überhaupt handeln, dann nicht aus unmittelbarer Körperlichkeit, nicht aus bloßer Reflexion, sondern aus Entscheidung durch den Willen. Da bleiben noch Fragen offen, aber vorerst meine ich, haben wir damit zumindest abgeklärt, dass der Wille selbst kein bloßer Gegenstand sein kann. Ja?
Ja, der Wille muss schon zum Körper von der Reflexion beeinflusst werden, weil wenn er eine bestimmte Möglichkeit hat, dann muss er sich die Entscheidung.
Sie dürfen den Willen sowieso jetzt nicht abtrennen von der Reflexion. Der Wille muss über reflexive Möglichkeiten entscheiden. Über das, was gewusst wird. Ja, abhängen in dem Sinn, wenn es keine Reflexion gibt, gibt es kein Willen. Dann hat er keine Möglichkeit. Aber die Reflexion kann ich immer nur Möglichkeiten tun. Ne? Das ist der Unterschied. Wenn ich etwas weiß, muss ich es deswegen noch...
Für welche Reflexion will ich entscheiden? Das ist dann so, dass es den Willen Anschluss gibt.
Ja, das ist jetzt nur ein großes Geheimnis. Ne? Faktisch sagen wir, naja, nehmen wir halt das oder jenes. Ne? Wir entscheiden uns halt und lassen eine Priorität bestehen. Wie das zustande kommt, wie das möglich ist, das möchte ich jetzt noch nicht ansprechen. Soll ich noch ein Wort mit dir?
Ja, ich weiß nicht, ob man wirklich zwischen Egoismus und Ideologie irgendwie trennt, weil es ja auch mit der Ideologie auch hierarchisch ist und auch gefordert. Und man kann natürlich sagen, dass Ideologien einfach Egoismus erlauben, man kann aber auch sagen, dass Egoismus Ideologien erlauben, indem man sagt, nein, Ideologie ist vertreten, man verträgt seine eigene Ideologie.
Naja, man kann natürlich die Ideologie egoistisch benutzen, ne? So wie alles andere auch. Man kann versuchen, mit Hilfe einer Ideologie Vorteile für sich selbst herauszukriegen. Ne? Das ist eine. Aber prinzipiell ist in der Ideologie so, dass die eigene Person subsumiert wird unter einen höheren Wert, gemeinsam mit anderen Personen, die dadurch, kommt auch an, wie groß die Ideologie ist, ne? Die dadurch eine gewisse Gleichrangigkeit bekommen, ne? Die mir gegenüber auch eine Wertigkeit bekommen. Ich bin nicht mehr der einzige Wert. Es ist natürlich möglich, dass die Ideologie sich selber jetzt egoistisch gegen andere Ideologien verhält. Ne? Gruppenegoismus. Sehr wohl. Haben wir nicht stehen. Ne? Ist aber was anderes als individueller Egoismus. Weil immerhin hier viele Personen sich anerkennen als Werte. Ja, im Egoismus bin ich allein der einzige Wert.
Ja? Aber man kann sagen, dass jede Vorstellung, die Stellungnahme an sich schon egoistisch ist. Und deswegen hilft sich das
hier auch. Warum?
Weil ich die Stellung.
darauf hingewiesen, wir dürfen jetzt nicht verwechseln den Egoismus und den Willen. Ja? Der Wille fällt die Entscheidung. Und er hat die Möglichkeit in seiner Zwecksetzung, dass er den Egoismus wählt oder eine Ideologie. Daher ist der Wille selber nicht identisch mit dem Egoismus. Egoismus ist nur eine Möglichkeit für uns, über die wir entscheiden müssen. Ja? Wenn wir nur egoistisch wären, dann gäbe es keine Ideologien, dann hätten wir gar keine Alternative, dann bräuchten wir auch nicht entscheiden. Ja? Aber der Grund für die Entscheidung zum Egoismus ist was anderes als der Egoismus selber. Der Wille steht auf einer anderen Ebene, steht auf einer höheren Position. Ja? Also das dürfen wir nicht einfach gleichsetzen. Habe ich vorher schon angedeutet, jetzt wird es deutlicher. Ne? In uns ist zwar beides individuell, ne? Der Egoismus geht auf das unmittelbare Lustgefühl in mir selbst aus, letztlich. Ne? Die Reflexion ist dann nur Mittel dazu. Ne? Der Wille ist auch nur in mir selbst. Nur in mir selber kann ich diese Entscheidungen treffen. Ne? Aber der Wille entscheidet auch noch über den Egoismus. Ne? Steht also drüber. Er steht über alle Reflexion. Und daher, wenn wir schon vorher gesagt haben, die Reflexion ist nicht gegenständig, dann kann man sagen, der Wille kann auch kein großer Gegenstand sein. Mit der Dimension des Willens reichen wir über die bloße Physis des Menschen weit hinaus.
Sie sagen, er kann kein großer Gegenstand sein. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich weiß, dass ich weiß, ich weiß, dass ich will, aber ich sehe kein Wissen, ich sehe keinen Willen, also nichts in substantivischer Form.
Das ist ja nicht als empirischen Gegenstand, ja? Außer als Mensch, ja, als Person.
Schon, aber das ist auch eine Illusion, die ich mir für mich selbst sozusagen zusammenkonstruiere. Wenn ich das Ganze jetzt nur prozedural sehe, ja, und nur in der Verbform abhandle, ja, dann komme ich eigentlich die Probleme gar nicht zusammen und sage einfach, okay, alles, was da in mir und in mir läuft, lässt sich letztlich durch Magnetresonanz oder ganz hart materialistisch, ja, irgendwie begründen.
Ja, ja, kann ich machen, da müsste man jetzt einen Ausflug in die Wissenschaftstheorie machen. Ne? Ich weiß sie nur ganz kurz, weil sie ja eh bei mir schon gehört haben. Ne? Ich wollte sie nur auffrischen. Darauf hin, dass die Erfahrung prinzipiell in einer Problematik steckt, dass sie die Wahrheit vollständig erkennen kann. Ne? Einerseits, weil die, was wir vorher schon angedeutet haben, weil die Wahrnehmung nicht so weit reicht, wie das, was dahinter noch ist, weil wir immer Grenzen, wenn wir darüber hinausdenken, was da noch dahinter ist, wir können nie alles erfassen. Wir müssen also auch in der Erfahrungswissenschaft immer schon selektieren bei der Erfahrung. Ne? Und zweitens, das noch grundlegende Problem, weil wir die Gründe für die Zusammenhänge der wahrgenommenen Beobachtungen nie im Gegenstand selber finden können. Ja? Wir können es nie beobachten, wir können es nur hineininterpretieren. Und das ist nie sicher, ob so ist.
Ja? Aber ich kann mir die Fehler, die ich mache, beziehungsweise die Position, aus der heraus ich diese Sachen nicht erklären kann, mir aussuchen. Und eine materialistische Position mit all den Schwächen, ja, hat da durchaus gewisse Vorteile.
Ja, aber das können Sie nur, wenn Sie einen Willen haben.
Natürlich.
Ja, ja. Und wenn Sie also bestimmte Werte setzen. Und den Materialismus bevorzugen gegenüber dem Idealismus. Ne? Das ist einfach eine Position, die Sie entschieden haben. Ja? Aber das fällt genau in das rein, was ich hier schildere. Dass wir reflexive Wesen sind mit Wissen und Wollen und dass dieses Wissen und Wollen über die bloße Gegenständigkeit hinausreicht. Schon wenn Sie einsehen, dass die empirische Erkenntnis nicht vollkommen sein kann, ne? Dass sie nie die Wahrheit geben kann, dann können Sie sie nicht nur auf den Gegenstand reduzieren. Dieses Wissen davon ist schon mehr. Sie sind nicht bloß Gegenstand. Ich weiß nicht, warum Sie so sehnen danach. Alles auf Materialismus zu reduzieren. Ne? Das ist eine typische Vorgangsweise unserer Zeit. Ja? Alles auf Erfahrungswissenschaft zu reduzieren. Ne? Dahinter stehen auch wieder ganz massive Interessen. Das haben Sie auch bei mir schon gehört.
Das heißt aber nicht, dass ich hier am
Ende. Ja gut, aber dann müssen wir bessere Argumente entgegensetzen. Also, wir sind so weit, dass wir sagen, Wissen und Willen sind gegenständig nur als Personen. Ja? Oder in einer Person. Nicht bloß für sich selber, und sie gehen aber über die empirische Existenz einer solchen Person, über den Körper eines Menschen immer weit hinaus. Reichen da in Bereiche hinein, die wir empirisch gegenständlich in Bezug auf sinnliche Erkenntnis gar nicht erfassen können. Also,
darf ich noch kurz bitte, ja? Zu diesem Begriff von Verantwortung, den Sie vorher angesprochen haben, also ich nehme an, dass Sie noch was dazu sagen werden, aber beinhaltet der eben auch diesen Gedanken, dass man auch die Verantwortung dafür übernimmt, was man weiß oder nicht weiß, also was man was aus dieser Vielfalt man reflektiert oder nicht reflektiert hat?
Ja, insofern die Reflexion, das Wissen von etwas selbst ein Resultat einer Handlung ist. Ne? Je mehr ich mich beschäftige mit etwas, desto genauer kenne ich es. Und ich muss selber entscheiden, ob es sinnvoll ist, mit diesem oder jenem Gegenstand sich weiter zu beschäftigen.
Naja, ich weiß nicht, eigentlich eher in die andere Richtung, dass jemand einem zum Beispiel vorwerfen könnte, dass man sich mit was nicht beschäftigen kann. Und deswegen, das ist in dem Begriff enthalten.
Naja, sicher. Ja. Aber das ist dann im Einzelfall zu entscheiden, ob das jetzt wirklich nachlässig war, wo ich dazu verbinden. Und je nachdem, aus welchem Wert heraus ich das ableiten kann, ne? Das ist ganz problematisch, inhaltlich. Da kann man viel Kasuistik betreiben. Ne? Also, diese Reflexivität, oder man könnte sagen, die Geistigkeit des Menschen setzt sich insofern in Gegenständlichkeit um, als die Menschen jetzt handelnd in die Natur eingreifen. Ne? Also, Wissen und Wille bleibt jetzt nicht bloß in mir eingeschlossen. Ne? Sondern es sind ja Instrumente auch für mein Handeln. Und das Handeln ist letztlich dann doch wieder eine empirische Aktion. Und ein Einfluss nehmen auf die empirischen Gegenstände. Ne? Und so vergegenständigt sich die ganze Geistigkeit des Menschen durch Handeln, indem sie die Natur verändert. Ne? Und auch die Menschen verändert. Irgendetwas außer mir verändere oder auch eben gemeinsam mit anderen. Die Sprache tun uns ja auch schon zusammenschließen zu Veränderungen, ne? Indem wir als Menschen eingreifen in die Natur und die Natur verändern. So vergegenständigt sich Wissen und Wille. Es vergegenständigen sich diese Dimensionen, die selber keine bloßen Gegenstände sind. Also auf bestimmte Zwecke hin formen wir die Natur um, wir bearbeiten sie und wir machen aus der Natur eine künstliche Welt. Ja? Weil wir aus einer Dimension herauskommen, die nicht einfach in der Natur aufgeht, ja? Sondern die in Distanz dazu steht. Ja? Aus dieser reflexiven Dimension, die dann erst durch den Willen entschieden werden muss. Ja? Daher können wir eine künstliche Welt herstellen, in der es Werkzeuge gibt, in der es Behausungen gibt, in der es Waffen gibt, irgendwelche Geräte, Hilfsmittel verschiedenster Art, ja? Auch Hilfsmittel zum Beispiel für unseren Geist, also das Gedächtnis, das Bücher schreibt, ne? Alles das gibt es. Oder eben auch für die Kommunikation, ne? Also für die Sprache, das Telefon oder solche Sachen, ja? Oder für die wissenschaftliche Erkenntnis, alle möglichen Hilfsgeräte sind da, die wir künstlich hergestellt haben, ja? Die in der Natur so nicht auftreten würden. Weil wir aus einem Bereich kommen, der nicht bloß Natur ist. Ne? Da wir selber als Menschen über die Natur hinausgehen. Und diese Mittel dienen dann eben einerseits unserem Überleben und unserem Genuss natürlich auch und andererseits auch der Reflexion auf dieses Leben. Ja? Weil das Leben ja als solches schon problematisch ist, das Leben mit so verbunden, ja? Das wissen wir auch immer, die Lust mit Schmerz verbunden, wird uns auch immer wieder deutlich, na, das lässt sich die reine Lust nicht ohne weiteres gewinnen. Wir leben in sehr problematischer Weise und natürlich versuchen wir diesem problematischen Leben dann auch einen Sinn zu geben. Ja? Sodass wir in der künstlichen Welt immer wieder auch Gegenstände der Besinnung finden, des Heraustretens aus dem unmittelbar pragmatischen Zusammenhang, aus der großen Bearbeitung von Gegenständen auf bestimmte Bedürfnisbefriedigung hin. Ne? Eine Gegenstände der Vertiefung unseres Lebens, könnte man auch sagen. Ne? All das sind eben wie zum Beispiel Kultgegenstände, ne? Festplätze, Tempel, Gotteshäuser und auch Kunstwerke. Ne? sind so Gegenstände, die nicht unmittelbar für den Gebrauch auf bestimmte Bedürfnisse hin konzipiert sind, sondern eine gewisse Distanz zur Unmittelbarkeit des Lebens haben. Und diese künstliche Welt wird den Menschen zu einer zweiten Natur, neben der ersten Natur. Ja? Ist eine andere Art von Natur, in der wir dann immer schon aufwachsen, in der wir uns immer schon heimisch fühlen oder die sich dann immer auch wieder verändert. Jedenfalls eine künstliche Natur, die nicht mehr ursprünglich die ist, die sie einmal gewesen ist, ja? Die von sich aus so nie entstanden wäre. Und mit dieser zweiten Natur können wir uns auch wieder beschäftigen. Ja? Wir können auch dazu wieder Stellung nehmen. Wir können auch diese zweite Natur wieder reflektieren und neu bearbeiten. Ja? Das Licht steht nie ein für alle Mal fest, sondern die Menschen vereinigen sich in ihrer Praxis, ne, denn durch Kommunikation, durch sprachliche Verständigung vereinigen sie und greifen gezielt ein in die Natur und das, was sie dabei schaffen, bearbeiten sie neuerlich. Also sie bringen einerseits Zivilisation und Kultur hervor aus der Natur, sie bringen aber andererseits auch einen Wandel von Zivilisation und Kultur hervor. Also es bleibt nicht ein für alle Mal so, wie es einmal gewesen ist. Von der neuen Position her wird die Natur wieder neu interpretiert und wird sie auch wieder neu bearbeitet, also es entstehen wieder andere Gegenstände, andere Hilfsmittel, andere Besinnungsgebäude oder Werkzeuge. Eine andere, eine veränderte Welt wirkt auch wieder auf uns zurück und verändert uns auch. Also die Menschen, indem sie sich gesellschaftlich aufeinander beziehen und zu dem, was sie geschaffen haben und was sie gedacht haben, immer wieder auch Stellung nehmen und es verändern, die Menschen verändern sich in diesem Prozess auch selbst. Die Praxis wird wieder auf Praxis angewendet. Praxis bearbeitet Natur, aber das, was dabei rauskommt, wird wieder praktisch bearbeitet und in der Rückwirkung und Reflexion verändern sich die Menschen selbst. Die Theorie wird anders, die Praxis wird anders. Man könnte ja sagen, das ist eine Art von gesellschaftlicher Selbstbezüglichkeit des Menschen. Das hängt damit zusammen, dass wir immer auf das reflektieren können, was wir schon als Inhalt unseres Denkens haben, dass wir immer wieder auf das hin handeln können, was wir schon getan haben und gesellschaftlich auch aufeinander, ja? Und auf das, was frühere Epochen getan und gedacht haben. Ja? Können wir noch einmal reflektieren und können es noch einmal bearbeiten. Das heißt, die Selbstreflexion setzt sich hier um in einen historischen Prozess, ja? In eine dauernde Veränderung unserer selbst und der Natur und der künstlichen Welt, in der wir stehen. Und im Lauf dieser Geschichte verdrängt eben auch eine Sichtweise die andere. Ja? Ein Zeitgeist verdrängt den anderen. Es bleibt so quasi kein Stein auf dem anderen, sondern alles schwankt, ja? Alles verändert sich. Unser menschliches Dasein steht prinzipiell in einer solchen Geschichtlichkeit. Ja? Wir können uns diese Geschichtlichkeit immer auch bewusst machen, wenn wir den Vergleich mit der Vergangenheit heranziehen. Ja? Wenn wir die Gegenwart mit der Vergangenheit vergleichen, dann zeigt sich, dass sich das und jenes verändert hat. Dass die Sichtweise nicht mehr dieselbe ist. Und auch das Risiko der Mittel und das Risiko der Zwecke kann in den verschiedenen Epochen ganz anders aussehen. Ganz klar, wenn Sie die technische Entwicklung in den letzten 200 Jahren betrachten, schaut das Risiko der Mittel heute völlig anders aus als vor 1000 Jahren zum Beispiel. Und auch die Zwecksetzungen haben ganz andere Alternativen. Also, es scheint sich alles zu verändern. Und wir haben keinen festen Blick, keinen festen Stand mehr in der Welt, in dieser Geschichtlichkeit, in diesem Prozess, den wir selber hervorrufen. Ja? Der es daher eben auch immer selber bewusst werden kann. Und trotzdem sind eben alle diese Errungenschaften, die sich hier verändern, die einander verdrängen, die ineinander übergehen oder ineinander vergehen, wenn man so will. Ne? Alle diese Prozesse sind Resultat des reflexiven Wissens und des Wollens von Menschen. Ne? Also wie viel sich da auch in der historischen Entwicklung verändern mag, wie massiv dieser historische Prozess auch alles Mögliche umwälzen mag, er selber kommt nur in Gang und bleibt nur in Gang, wenn menschliches Handeln vorausgesetzt ist. Und das heißt eben Reflexion und Wollen vorausgesetzt ist. Also diese allgemeine Form des Menschseins, die verändert sich nicht. Die hält sich in diesem Prozess der Geschichtlichkeit durch, die bleibt über die Personen, über die Gesellschaften, über die Kulturen, über die Epochen hinweg immer dieselbe. Die bloße Form des Menschseins. Obwohl sie zugleich immer auch individuell da ist und vorhanden ist, weil die Personen eben einen Körper brauchen, um zu reflektieren und zu wollen. Auf der anderen Seite, dieses Wissen und Wollen geht in der Körperlichkeit nicht auf, sondern repräsentiert die Gesamtheit menschlicher Existenz. Wenn wir doch nicht total verloren sind in dieser Veränderung, sondern irgendein Fundament gibt es. Gut, danke für euch.